Bei den Reisenden handelte es sich offenbar um eine Familie. Ein hochgewachsener Mann, ein ausgewachsener, aber noch bartloser Jüngling und zwei halbwüchsige Belger gehörten dazu. Der Mann kam William irgendwie bekannt vor.
Kenne ich dich?
Ich kenne euch.
Ah, ja. Du hast mein Haus gebaut.
Ihr müsst uns doch bezahlen.
Wenn du nicht sofort mein Pferd loslässt, schlage ich dir den Kopf ab.
Zuerst bezahlt uns, dann könnt ihr mich töten. Früher oder später sterbt ihr ohnehin. Und dann werde ich im Himmel sein und ihr in der Hölle.
Und als ich dich entließ, verlangtest du Geld und hast mir fast gedroht. Jetzt bist du nicht mehr so keck. Wie? Habt ihr Hunger?
Ja, wir haben Hunger.
Eine schöne Frau habt ihr da, aber verheiratet seid ihr beide nicht.
Wie?
Baumeister, ich kann mich noch an deine Frau erinnern. Das war eine hässliche Kuh.
Meine Frau ist tot.
Und die hier hast du noch nicht vor den Altar geschleppt, nicht wahr? Bettelarm wie du bist, fehlt dir sogar das Geld, um den Priester zu bezahlen. Soll ich dir Geld geben, damit du etwas zu essen kaufen kannst? Was meinst du?
Ich würde es dankbar entgegennehmen.
Aber du bekommst es nicht geschenkt. Ich kauf dir das Weib ab.
Ich bin unverkäuflich, mein Junge.
Wart's ab, bis wir alleine sind, dann werde ich dir schon zeigen, ob ich ein Mann oder ein Junge bin. Ich gebe dir 1 Pfund Silber für sie.
Sie ist unverkäuflich.
Entweder du nimmst jetzt das Geld, du Idiot, oder ich hau dir mein Schwert zwischen die Rippen und rammle das Weib gleich hier vor den Augen der Kinder.
In diesem Augenblick schob Ellen ihren Umhang hoch und legte ihre Hand an den Griff eines Dolches von beachtlicher Länge, der in ihrem Gürtel steckte.
Herr, wir haben dafür jetzt keine Zeit.
Da standen sie vor ihm, diese 5 zerlumpten Hungerleider, und waren allesamt dazu bereit, den Kampf gegen 2 wohlgenährte, mit Schwertern bewaffnete Reiter aufzunehmen. William konnte diese Leute einfach nicht verstehen.
Gut, wenn ihr wollt, dann verhungert eben!
Tom, Ellen und die Kinder erreichten den Waldrand und kurz darauf erhob sich vor ihnen die Burg des Grafen von Schairing. Der Weg zur Burg führte durch kahle Felder. Tom musterte die Anlage mit geschultem Blick.
Viel Mauerwerk aus Stein. Keine von diesen Burgen, die nur aus Lehm und Holz bestehen. Hier gibt es viel zu tun.
Halt! Was ist euer Begehr?
Bin Steinmetz. Hoff auf eine Anstellung im Steinbruch des Grafen.
Da wendet ihr euch am besten an den Haushofmeister. Er heißt Matthew. Wahrscheinlich findet ihr ihn im großen Saal.
Sie begaben sich ohne Umschweife zum Wohnturm und stiegen die Holztreppe empor, die zum großen Saal führt.
Seid ihr der Haushofmeister Matthew?
Ja, der bin ich.
Ich heiße Tom Bilder, bin Steinmetz und Baumeister. Ich bin ein tüchtiger Handwerker. Meine Kinder hungern. Ich hörte, besitzt ihr einen Steinbruch?
In der Tat, den besitzen wir. Aber ich glaube nicht, dass wir gegenwärtig weitere Steinbrecher benötigen.
Nein, brauchen wir nicht.
Ihr habt den Grafen vernommen. Wir können euch nicht anstellen.
Ich könnte hier auf der Burg verschiedene Reparaturen durchführen.
Ich würde euch ja gerne nehmen, aber wir können euch nicht gebrauchen.
Ich hoffe nur, dass ihr euch in naher Zukunft nicht schlagen müsst.
Was soll das? Warum sagt ihr das?
Weil sich eure Verteidigungsanlagen in sehr schlechtem Zustand befinden.
Inwiefern? Drückt euch gefälligst etwas deutlicher aus, Mann.
Aus den Mauern des Torhauses bröckelt vielerorts der Mörtel heraus. Das sind prächtige Ansatzstellen für die Brechstange. Außerdem sind die Zinnen und Brüstungen der Türme beschädigt. An manchen Stellen gibt es kaum noch welche. Im Falle eines Angriffs sind eure Ritter und Bogenschützen also ohne...
Ich weiß, wozu man Brüstungen braucht.
Graf Bartholomäus starrte Tom an. Er hatte die blassblauen Augen zusammengekniffen und runzelte die weiße Stirn.
Stell den Mann ein.
So etwas hatte Jack noch nie gesehen. Schließlich war er ja im Wald aufgewachsen. Burgen und das gesellige Leben dort kannte er nur aus Erzählungen. Es war wunderbar. So riesengroß, mit so vielen Gebäuden und vielen, vielen Menschen, die alle einer bestimmten Beschäftigung nachgingen. Die einen beschlugen Pferde, die anderen holten am Brunnen Wasser. Wieder andere fütterten Hühner oder backten Brot. Und immer wieder kamen Leute, die etwas trugen oder schleppten. Stroh für die Lager, Feuerholz, Mehlsäcke, Stoffballen, Schwerter und Sättel. Am Spätnachmittag, als es für die Arbeit langsam zu dunkel wurde, strebten die fleißigen Menschen alle zum großen Saal des Wohnturms. Binsenlichter wurden entzündet und das Feuer neu entfacht. Selbst die Hunde flohen jetzt vor der Kälte und kamen herein. Männer und Frauen holten Bretter und Böcke, die auf einer Seite des Saals aufgestapelt waren, und errichteten damit einen großen, T-förmigen Tisch.
Runter jetzt mit dem Tisch! Vorsichtig!
Dann stellten sie Stühle an den Schmal und Bänke an den Längsseiten auf. Jack beneidete sie um ihre Kameradschaft und fragte sich, ob er auch eines Tages daran würde teilhaben dürfen. Nach einer Weile ließen sich alle Leute auf den Bänken nieder. Ein Diener verteilte große Holzschüsseln und Holzlöffel, dann ging er noch einmal von einem zum anderen und warf je eine dicke Scheibe altbackenes Brot in die Schüssel. Ein anderer Diener verteilte hölzerne Becher und schenkte aus großen Krügen Bier ein. Graf Bartholomäus schritt die Treppen, die zu seinem Schlafgemach führten, herab. Ihm folgten Haushofmeister Matthew, drei oder vier andere gut gekleidete Herren, ein Junge und das schönste menschliche Wesen, das Jack in seinem Leben je gesehen hatte.
Martha, wie ist das? Das muss die Tochter des Grafen sein. Wie heißt sie?
Weiß ich nicht.
Wo seid ihr denn her? Sie heißt Aljena.
Sie ist wunderschön.
Aljena nahm an der Seite des Grafen Platz und dann hob der Graf seinen Becher.
Auf das Wohl meiner Tochter!
Auf dieses Zeichen hatten alle gewartet. Sie hoben die Becher und tranken. Das Abendessen wurde in gewaltigen, dampfenden Kesseln hereingetragen. Es gab einen würzigen Eintopf mit gesalzenem Fisch. Jack füllte seine Schüssel und aß mit großem Appetit. Schnell war er bei der Brotscheibe angelangt, die inzwischen mit öliger Suppe getränkt war.
Alfred war schon längst fertig mit seiner Portion und machte sich über die Reste von Marthas Teller her. Tom und Ellen saßen noch über ihre Schüsseln gebeugt. Tom dachte an all ihr Unglück zurück. Den Hunger, die Kälte, an seine tote Frau Agnes und an den neugeborenen Jungen, den sie zurücklassen mussten.
Es ist ein Junge, ein Prachtkerl.
Du bist ein guter Mann. Ich habe es nie bereut, dass ich deine Frau geworden bin.
Mir geht es genauso.
Ich hoffe, du wirst eines Tages deine Kathedrale bauen.
Wie es wohl meinem kleinen Jungen im Kloster ergeht.
Die Mönche haben ihn Jonathan genannt.
Geschenk Gottes. Das gefällt mir.
Inzwischen hat er sich bestimmt verändert. Eine Woche ist im Leben eines Neugeborenen eine lange Zeit.
Hoffentlich behandeln sie ihn gut. Der Mönch mit dem Käse hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Wenn alle so sind wie er.
Nach dem Abendessen verbrachten die Kinder und ein paar Erwachsene den Abend beim Schach- und Damespiel. Während geschäftigere Naturen die freie Zeit vor dem Schlafengehen zur Herstellung von allerlei Gebrauchsgegenständen nutzten. Die Binsenlichter brannten schließlich herunter. Der Graf zog sich zurück. Und wenig später wickelten sich auch die letzten der 60 oder 70 Personen im Saal in ihre Mäntel und Umhänge und legten sich auf dem strohbedeckten Boden zur Ruhe.
Wie glücklich hatte sich doch das Schicksal für Tom und Ellen gewendet. Als sie sich niederlegten, umarmten sie einander, um sich gegenseitig zu wärmen. Es dauerte nicht lange und sie fingen an, sich zu streicheln und zu küssen. Anfangs sollte Tom gleich zu ihr kommen. Ellen ließ ihn jedoch sanft zurück. Sie wollte mehr Küsse und ein viel längeres Vorspiel. Tom ging auf ihre Wünsche ein. Kühn erforschte er ihren Körper und liebkoste sie an Stellen, an denen er Agnes nie berührt hatte. Er war gleichermaßen verwirrt, wie entflammt. Danach versanken sie in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Die Liebe hatte allen Kummer, und alle Ängste der Vergangenheit hinweggespült.